setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig.
Die SE-Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Mit David,
Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der SE-Akademie. Ich freue mich, heute wieder einen Gast hier zu haben, in dem ersten Remote-Interview, das wir machen. Deswegen vielleicht schon mal im Voraus, Entschuldigung für die vielleicht nicht ganz so optimale Tonqualität, ist der erste Versuch. Sonst hatten wir wirklich alles immer face-to-face. Aber ich freue mich heute total, Wendel Hennen hier bei mir auf dem Computer zu sehen. Wendel und ich, ne, wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit aus der Schulentwicklungsberatung, deswegen duze ich dich auch. Und Wendel, stell dich doch vielleicht mal kurz vor einfach.
Ja, David, ein bisschen über meine Vergangenheit hast du gerade ja schon verraten, weil es unsere gemeinsame Vergangenheit als SEBler ist. Ja, kurzer Steckbrief von mir selbst, 48 Jahre, jung oder alt, je nach Tagesform, Lehrkraft mit Deutsch und Geschichte als Fächern. Und jetzt seit anderthalb Jahren Schulleiter des Europagymnasiums in der schönen Kolpingstadt Kerpen.
Jo, vielen Dank. Heute soll es ja nochmal um Leitbilder gehen und die Bedeutung für Schulentwicklung und so ein bisschen die Perspektive einnehmen, was bedeuten denn Leitbilder für wirklich große Schulen, für wirklich große Systeme und spielen sie da vielleicht nochmal auch eine besondere Rolle. Du bist ja schon auch an einer echt besonderen Schule, Wendel. Ne? Ich habe gestern noch mal so ein bisschen recherchiert. Und bei Wikipedia steht tatsächlich, dass das mal die größte allgemeinbildende Schule Deutschland war. Ich weiß nicht, ob sie es aktuell noch ist, aber erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was über deine Schule, an der du bist.
Ja, gerne. Ja, die Größe ist tatsächlich das, was allen zunächst auffällt. Also nach letzter Zählung haben wir 1870 Schülerinnen und Schüler und das wird noch ein bisschen aufwachsen, sobald wir wieder in G9 hier in NRW angekommen sind. Die größte Zahl lag mal bei 2400 Schülerinnen und Schülern vor einigen Jahren und vermutlich werden wir das so durch das Aufwachsen auf G9 und die boomende Region hier im Einzugsgebiet auch in ein paar Jahren wieder erreichen. Damit sind wir garantiert so unter den Top 10 der größten allgemeinbildenden Schulen in der Bundesrepublik. Das ist tatsächlich so. Und das ist schon was Besonderes, weil das bringt viele Herausforderung für Schulleitung natürlich mit sich auf der administrativen Ebene, aber ist letztlich einfach großartig, weil es Möglichkeiten eröffnet, die man an kleineren Systemen so leicht nicht hat. Also wenn ich an unseren DIF-Bereich denke, an unser AG-Angebot im Ganztagsbereich, wenn ich an die Möglichkeiten denke, in der gymnasialen Oberstufe verschiedenste Fächer im Grund- und Leistungskursbereich anzubieten. Wir sind hier eine der Schulen, die seit 40 Jahren Ernährungslehre als Leistungskurs anbietet. Ein Fach, das jetzt gerade wieder sehr boomt. Auf der anderen Seite des Spektrums haben wir auch seit 40 Jahren Informatik-Leistungskurse und dazwischen natürlich das ganze übliche Spektrum der Hauptfächer der Naturwissenschaften. Also da ist jede Menge möglich und das ist natürlich attraktiv, durchaus für Schülerinnen und Schüler, auch für Kolleginnen und Kollegen.
Ist Schulentwicklung an so einer Schule nicht ein Ding der Unmöglichkeit?
Ja, zum Glück sind Schulen ja immer so Systeme, die sich auch ein bisschen selbst entwickeln. Ich habe das große Glück, hier viele Kolleginnen und Kollegen zu haben, die großartige Ideen haben und entlang der großen Säulen unserer Schule, das ist zum einen der Europagedanke, dann der englisch-bilinguale Zweig und der MINT-EC-Zweig. Und da gibt's viele Kolleginnen und Kollegen, die genau wegen eines dieser Zweige zu uns gekommen sind und da halt auch immer neue Ideen entwickeln und dadurch Schulentwicklung sozusagen aus der Schulgemeinschaft vorantreiben. Und naja, unser Thema Leitbild, da werden wir gleich bestimmt noch drüber reden, ist so eine Möglichkeit, wie man diese vielfältigen Entwicklungen so ein bisschen vielleicht rahmen kann. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch im Detail drauf. Schulentwicklung an einem großen System läuft wie überall von selbst. Und wenn man Dinge bewusst entwickeln, bewusst fokussieren will, dann braucht man hier vielleicht manchmal einen etwas längeren Atem, weil man einfach deutlich mehr Menschen dabei mitnehmen muss. Und bei jeder Schulentwicklung, die auf Nachhaltigkeit angelegt ist, ist das natürlich ein Schlüsselfaktor.
Ja, klingt jetzt so ein bisschen, wenn du das so beschreibst, so das klassische Problem auch von großen Organisationen oder großen Unternehmen, die Gefahr von Silo-Denken, den man irgendwie vorbauen muss, damit ich als Gesamtorganisation noch eine stringente Entwicklung hinkriege. Erzähl mal, wie macht ihr das? Wie versucht ihr das?
Also ganz wesentlicher Punkt ist eigentlich wie immer Partizipation. Es ist ganz wichtig, an so vielen Stellen wie möglich im Schulalltag nicht nur die schulgesetzlich vorgeschriebene Gremienarbeit zu installieren und durchzuführen, sondern nach weiteren Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie man die drei großen Gruppen der Schulgemeinschaft, also Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte und weiteres pädagogisches und nicht pädagogisches Personal, wie man die in einem permanenten Dialog zusammenbringen kann. Und wir haben dafür einige Elemente, wie viele andere Schulen auch, sind wir immer noch ein bisschen im Schlagschatten der Pandemie und fahren diese Formate noch wieder hoch. Aber so ein ganz kleines Element, das sich hier als sehr nützlich erweist im Dialog, ist, dass ich mich zum Beispiel als Schulleitung alle 4 Wochen mit dem Schülersprecher, dem Pflegschaftsvorsitzenden und der Vorsitzenden des Fördervereins unserer Schule treffe und wir so als Repräsentanten der drei großen Gruppen plus Förderverein über bestimmte aktuelle schulische Entwicklungen austauschen und schauen, wo wir da gegebenenfalls auch gestaltend eingreifen müssen oder auch gestaltend eingreifen wollen, das für richtig und sinnvoll halten. Ein weiterer Punkt ist, das hat sich aus einem dieser letzten Schulspitzentreffen, so nennen wir das intern mit einem kleinen Schmunzeln, die Idee entwickelt hat, den Schülerrat, der natürlich an einer Schule unserer Größe auch eine große Versammlung ist, aller Klassensprecher und Stufensprecher, etwas häufiger zusammenzurufen, um eben auch auf dieser Ebene in der Schülerschaft mehr Partizipation, mehr Beteiligung, auch mehr inhaltlichen Austausch unter den Schülerinnen und Schülern herbeizuführen. Ein weiteres Format, das vor der Pandemie hier an der Schule schon etabliert war, ist das Zukunftscafé. Da arbeiten wir dran, das wiederzubeleben, wo man sich halt ungezwungen und völlig offen samstags morgens, ja, tatsächlich samstags morgens, mit allen Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen, die Lust haben, in unserer schönen Cafeteria trifft zum Frühstück und dann halt sich zu einem Thema Austausch darüber spricht. Das könnte hier in unserem Fall der anstehende Neubau sein, der gerade geplant wird. Das könnte sein der Digitalisierungsprozess, in dem wir uns wie viele andere Schulen gerade auch befinden. Das könnte auch sein der Leitbildprozess, den unsere Schule durchlaufen hat im letzten Jahr.
Seitdem mittendrin, glaube ich, hast du mir im Vorfeld gesagt, ne?
Ja, tatsächlich sind wir schon ein paar Schritte weiter. Also ich habe gerade gestern von der SV die Rückmeldung bekommen, dass die den Leitbildtext, der bei unserem pädagogischen Tag verabschiedet worden ist, gemeinsam von Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern, der ging nochmal durch die Spitzengremien. Und der SV-Vorstand hat nochmal drüber geguckt, um da was zu gucken, ob was zu ergänzen oder zu ändern ist aus deren Sicht. Und da habe ich jetzt die Rückmeldung, der Pflegschaftsvorstand hat das Gleiche getan. Wir haben eine Lehrerkonferenz mit einem gewissen Abstand zum pädagogischen Tag genutzt, um das mit der ganzen, mit dem ganzen Lehrerkollegium auch nochmal zu sichten und einige Ergänzungsvorschläge zu sammeln, so dass wir jetzt gerüstet sind mit ein paar, ja, Vorschlägen, ein paar Alternativen zum ursprünglichen Text und damit in 3 Wochen in die Schulkonferenz gehen können und da in guter parlamentarischer Tradition beraten und am Ende beschließen werden wir uns.
Ja, spannend. Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass bei euch also repräsentative Formen der Partizipation so eine gute Tradition haben. Das ist ja auch, wir haben das ja in vorigen Folgen immer schon wieder diskutiert, so die verschiedenen Wege der Leitbildentwicklung über so basisdemokratisch alle formulieren mit oder eher, wie das auch in der letzten Folge besprochen worden ist, also eher so ein Weg über so eine Autorengruppe, die das stellvertretend macht. Was ist so deine Erfahrung an einer Schule, die groß ist, an einem großen System? Was würdest du empfehlen, wenn jemand dich fragt? Wie gehe ich
vor? Was ich wirklich gut empfehlen kann, jetzt aus der Erfahrung an meiner eigenen jetzigen Schule, aber auch aus der Arbeit als Moderator mit großen Systemen in der Vergangenheit, ist so partizipativ wie möglich vorzugehen, was in der Regel bedeutet, dass man das Lehrerkollegium in seiner Gänze mitnehmen sollte an einem pädagogischen Tag, was durch geeignete Großgruppen, Methodik und Didaktik auch ganz gut möglich ist. Und was ich Schulen immer empfohlen habe und was wir auch hier umgesetzt haben, ist halt dann repräsentativ über die Pflegschaft und über die SV möglichst große Delegationen von Schülern und Eltern einzubinden. Idealerweise, aber das hängt so ein bisschen von der jeweiligen Schulkultur ab, nehmen die an dem Tag teil, so dass Lehrkräfte, Schüler und Eltern gemeinsam Leitsätze entwickeln. Und was ich oft als sehr gewinnbringend erfahren habe und so auch hier an meiner eigenen Schule, ist auch gezielt das nichtpädagogische Personal anzusprechen und einzubeziehen. Also in unserem Fall Bibliothekarinnen, Mensa-Personal, Sekretärinnen, Hausmeister. Und tatsächlich haben jetzt auch bei uns und auch an anderen Schulen, wo ich solche Prozesse begleitet habe, immer wieder Menschen aus diesen Berufsgruppen mit ihrer Expertise teilgenommen und sehr, sehr wertvolle Beiträge für den Leitbildprozess eingebracht, weil die immer noch mal eine ganz eigene Perspektive haben. Manchmal hilft es sich, mittags einfach in die Mensa zu begeben, um rauszukriegen, wie so eine Schule tickt. Da kriegt man einiges mit und die Kolleginnen, die dort das Essen zubereiten und ausgeben, die kriegen das jeden Tag mit.
Okay. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was dann so die besonderen Perspektiven sind, die vom nichtpädagogischen Personal also eingestreut werden?
Also das hat viel zu tun, tatsächlich, eigentlich wenig überraschend, mit dem Thema Erziehung. Denn in so einer Mensa-Situation, wo jetzt bei einer Schule unserer Größe tatsächlich in der Mittagspause mehrere hundert Schülerinnen und Schüler ein Essen erhalten, verzehren und dabei sich in der Mensa aufhalten, ist ein Vorgang, der ein bisschen grundchaotisch ist, das lässt sich nicht vermeiden, wobei ich von Anfang an, als ich hier an meine neue Schule gekommen bin, sehr beeindruckt war, wie diszipliniert das tatsächlich im Großen und Ganzen abläuft. Aber wenn es mal nicht diszipliniert abläuft, dann sind diejenigen, die dort jeden Tag arbeiten, natürlich die, die das mitkriegen, die merken ganz schnell, wenn da irgendwie Stimmungen sich breit machen, die kontraproduktiv sind. Die merken ganz schnell, wenn irgendwas aus dem Lot gerät. Und
so ein bisschen die Seismographen für die Stimmung.
Genau. Und genauso mit Sekretärinnen, die ja jeden Tag hier Dutzende Kontakte mit Schülerinnen und Schülern haben und ganz schnell merken, wie da gerade die Stimmung ist, die auch mitkriegen, nochmal in einer ganz anderen Weise Nöte und Probleme von Schülerinnen und Schülern. Also im Sekretariat, da kommen die an, wenn die Probleme haben, wenn Pflaster oder Kühlpacks verteilt werden müssen. Und natürlich kriegen die Sekretärinnen da ganz geballt mit, was hinter jedem dieser Ereignisse steckt. Mhm. Und das einbringen zu können in den Leitbildprozess ist ungemein wertvoll.
Also ein klares Plädoyer, ne? So die Partizipation auf möglichst breite Beine zu stellen. Wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, ne, dass eine Schule 1000, die gute 1700, wahrscheinlich bald irgendwie wieder 2000 Leute, jetzt will ich da, also Schülerinnen und Schüler, plus das sind ja Eltern dran, ne, 3000, plus die Lehrerinnen und Lehrer, plus das pädagogische Personal. Ich meine, wir reden ja über eine riesige Menschenmenge, ne, von 5000 Leuten. Und jetzt will ich mit denen möglichst partizipativ so einen Prozess gestalten. Da denke ich erstmal, das ist ja so ein Ding der Unmöglichkeit. Nichtsdestotrotz brauche ich ja ein Leitbild vielleicht an so einer großen Schule nochmal ganz besonders. Kannst du da vielleicht deine Perspektive nochmal anbieten?
Ja, also ehrlich gesagt, ein Leitbild braucht man oder kann man brauchen, meiner Erfahrung nach, an jeder Schule. Ob es jetzt eine kleine Grundschule ist oder so ein großes System wie unseres hier. Weil ein Leitbild hat ja viele mögliche Funktionen. Das kann Sinn stiften, das kann Orientierung geben, das kann einen Rahmen, eine gewisse Fokussierung herbeiführen. Ein Leitbild ist im Idealfall immer zu einem gewissen Teil eine Beschriftlichung, eine Verbalisierung von dem, was der Konsens schon ist in der Schulgemeinschaft. Worauf man sich eben auch verständigen kann in einem durchstrukturierten Prozess. Und ein Stück weit im Idealfall auch immer Vision in der Hinsicht, wie man gerne sein möchte, aber eben noch nicht ganz ist. Und wenn man sich auf diesen Weg macht, das miteinander dialogisch festzustellen, was sind unsere Grundwerte, was ist das, was wir darstellen wollen jeden Tag. Was ist das, wo wir vielleicht ein bisschen mehr sein wollen als das, was wir schon sind? Dann ist das ungemein fruchtbar, weil das ein Prozess der Selbstvergewisserung für die ganze Schulgemeinschaft sein kann. Und jetzt ein Stückchen aus der Leitungsperspektive gedacht, ist das sehr wertvoll, wenn man so einen Prozess durchlaufen hat und der sich am Ende kristallisiert in einigen Leitsätzen, dann bietet das Orientierung bei ganz vielen Entscheidungen. Denn Entscheidungen muss man permanent treffen. Fokussiert man diesen oder jenen Austausch? Steckt man Ressourcen in dieses oder jenes Entwicklungsprojekt? Stärkt man diese oder jene Fächergruppe? Und wenn man im Leitbild da sowas wie eine Orientierung, einen Wegweiser hat, dann sind diese Entscheidungen sehr viel leichter und auch sehr viel leichter im Konsens zu treffen. Zum Beispiel in den schulischen Gremien bis hinauf zur Schulkonferenz.
Du warst jetzt ja auch schon an sehr unterschiedlichen Gymnasien. Ich glaube, also in dreien warst du, glaube ich, ne? Mit sehr unterschiedlichen Größen. Ich glaube, in Köln war das ein relativ kleines, dreizügiges, habe ich im Kopf.
Ja, also vierzügig in der Zeit, wo ich da war, mit so etwas über 1000 Schülerinnen und Schülern in der zweiten Station in Pulheim am Geschwister-Scholl-Gymnasium, so rund 1500 Schüler, als ich dort war. Okay,
also alles relativ große Schulen schon tatsächlich. Und würdest du da sagen, so aus der Erfahrung, die Bedeutung eines Leitbilds unterscheidet sich da, oder würdest du sagen, nee, das ist überall schon gleich wichtig?
Also tatsächlich würde ich fast sagen, ja, es ist fast überall gleich wichtig. Denn die verschiedenen Perspektiven, die in Schule zusammenkommen, sind ja überall ähnlich. Das ist die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, die Schule jeden Tag erleben als diejenigen, die lernen, die in bestimmten Settings unter bestimmten Rahmenbedingungen lernen wollen und sollen. Und das sind die Eltern, die ihre Kinder dabei begleiten und unterstützen. Und das sind die Lehrkräfte, die versuchen, diesen Prozess zu arrangieren jeden Tag. Und die Grundkonstellation ist von der Grundschule über die Förderschule, Realschule bis hin zum Berufskolleg eigentlich ähnlich. Und deswegen kann so ein Leitbild auch in ähnlicher Weise für kleine wie große Systeme eine orientierende und sinnstiftende Wirkung haben.
Okay. Du hast jetzt ja von drei Schulen, an denen du selber warst, schon ein bisschen was erzählt. Du hast ja auch als Moderator zahlreiche Leitbildprozesse moderiert für die Schulentwicklungsberatung. Du hast ja, glaube ich, aber auch für die Deutsche Akademie für pädagogische Führungskräfte schon in dem Bereich was gemacht. Und ich glaube auch für Online-Portale Materialien erstellt. Also es ist ja ein unglaublich breiten Erfahrungshintergrund, was jetzt Leitbildentwicklung und Schulprogrammarbeit angeht. Hast ja auch, wenn ich es so richtig verstanden habe, schon eine Lanze gebrochen, auch in einem großen System möglichst partizipativ und basisdemokratisch zu arbeiten. Was sind so deine Erfahrungen? Unterscheidet sich die Grundlogik der Arbeit in einem relativ kleinen System, das in eine Leitbildentwicklung geht, grundsätzlich von einem großen, oder würdest du auch da sagen, nee, das ist von der Grundstruktur schon auch alles sehr ähnlich?
Also die Grundstruktur der Prozesse, die ich begleitet habe in sehr unterschiedlich großen Systemen, die ist tatsächlich ähnlich. Aber was man natürlich nicht unterschätzen darf und auch nicht wegdiskutieren kann, ist letztlich der Grad der Partizipation. Also wichtig ist aus der Erfahrung heraus tatsächlich die Gruppe der Lehrkräfte, die in der Umsetzung und im Leben und in der Kontinuität des Leitbildes eine besondere Rolle spielen über viele Jahre hinweg. Die müssen im Grunde basisdemokratisch eingebunden sein als Gruppe. Das kann ich mir anders kaum vorstellen, damit das eine nachhaltige Wirkung hat. Das ist mit Eltern und SchülerInnen natürlich deutlich schwieriger beziehungsweise nicht realistisch umsetzbar. Die wird man nie alle in gleicher Form zusammenkriegen können, auch nicht an einem kleinen System. Aber wenn ich an einem kleineren System 20 Schülerinnen und Schüler habe, die an einem gemeinsamen pädagogischen Tag mit Eltern und Lehrkräften teilnehmen, dann haben natürlich 20 einen höheren Partizipations- und Repräsentationsgrad als 20 an einem deutlich größeren System. Also da gibt es schon ein bisschen Unterschiede. Das liegt einfach in der Mathematik. Das kann man nicht ganz wegdiskutieren, aber was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man auch die schulgesetzlich verankerten Gremien mit einbezieht in den Prozess. Also der Meilenstein ist letztlich der gemeinsame pädagogische Tag, wo alle drei Gruppen basisdemokratisch auf Seiten der Lehrkräfte, repräsentativ auf Seiten von Schülern und Eltern zusammenkommen und gemeinsam auch durchaus methodisch arrangiert über Gruppenarbeitsphasen in gemischten Gruppen gemeinsam in die Arbeit kommen, gemeinsam in die Auseinandersetzung kommen über die Leitfragen, die halt dann Leitsätze als Antwort hervorrufen sollen. Das ist letztlich ein Prozess, der eine Partizipation garantiert und der dann aber nochmal nach diesem Meilenstein, dem pädagogischen Tag, aufgegriffen wird in den Gremien wie der SV, der Schulpflegschaft und auch im Lehrerkollegium, wo alle drei Gruppen nochmal draufschauen, nochmal sozusagen eine Schleife haben, um Ergänzungen einzubringen und wo dann unter Umständen auf Seiten von Pflegschaft und SV auch nochmal weitere Personen aus der jeweiligen Gruppe beteiligt sind und auch nochmal ihren Teil dazu beitragen.
Also wird es klar, auch in großen Schulen, bitte möglichst viel Partizipation.
Ja, unbedingt. Und also sich auch Zeit nehmen, diese Schleife durch die Gremien zu nehmen und da auch nochmal den Text, mit dem man aus dem pädagogischen Tag erstmal rausgeht, den auch nochmal überdenken, überarbeiten, ergänzen und anreichern zu lassen, um dann so als Abschluss in der Schulkonferenz, wo ja auch alle drei Gruppen paritätisch vertreten sind, dann so wirklich, ich habe es eben schon mal so genannt, in bester parlamentarischer Tradition in die Arbeit an dem Text zu gehen, Und nicht dem Text als Hülle, sondern als Form, die Gedanken und der Konsens darüber, wofür die Schule stehen soll, angenommen hat. Und da wird dann manchmal ganz schön gefeilt an Formulierungen, an Personalpronomen. Das lässt mein Deutschlehrerherz immer besonders laut schlagen, wenn ich so einen Prozess miterlebe. Denn da steckt viel Bedeutung in jedem Wort und in jedem Komma.
Mit oder ohne externe Moderation?
Idealerweise immer mit externer Moderation. Also das habe ich auch mit all meiner praktischen Erfahrung an meiner eigenen Schule von Anfang an so geplant. Und zwei von unseren lieben Kollegen, Markus Leisner und Philipp Reul, sind dann auch hier aufgeschlagen vom Kompetenzteam und haben uns begleitet bei dem Prozess, haben uns mit einer Projektgruppe in der Prozessplanung unterstützt, mit ihrem Blick von außen, was an vielen Stellen sehr, sehr nützlich war, gerade bei einem großen System. Da war es nochmal deutlich zu spüren, weil in der Projektgruppe natürlich viele Menschen saßen, die bestimmte Bereiche unserer großen Schule sehr gut kannten. Aber um so den Überblick zu behalten, ist da besonders nützlich gewesen, zwei kluge Köpfe von draußen zu haben, die dann auch immer wieder mal nachgefragt haben, durch ihre Fragen Zusammenhänge und Verknüpfungen hergestellt haben und letztlich die Moderation auch des pädagogischen Tages übernommen haben, was ich jeder Schulleitung empfehlen würde, denn man kann aus dieser Rolle als Schulleitung niemals raus. Das ist so eine Erkenntnis, wo ich selbst einige Zeit gebraucht habe, das wirklich zu verstehen und zu begreifen. Man ist zwar noch irgendwie der gleiche Mensch und spricht die gleiche Sprache, aber man wird einfach, weil man diesen Stempel Schulleitung auf der Stirn trägt, anders gehört. Und plötzlich haben Dinge, die man sagt, tatsächlich ein anderes Gewicht. Und man möchte ja nicht als Einzelperson diesen Prozess zu sehr prägen, denn dann ist er kein partizipativer Konsensprozess mehr, sondern kriegt zu leicht Schlagseite.
Ja, hat daher Geschmäckle.
Meine Empfehlung an alle Schulleitungen, wenn Sie einen Leitbildprozess planen, nehmen Sie sich so weit wie möglich zurück in den Prozess, damit das wirklich ein Gemeinschaftsprodukt wird. Denn das trägt, das ist dann nachhaltig.
Jetzt haben wir ein Leitbild. Wie sorgt man denn an so einer großen Schule, und auch die anderen Schulen, an denen du warst, waren ja keine kleinen Schulen, ne? Wie sorgt man denn dafür, dass da ein Leitbild lebendig wird und auch bleibt?
Ja, da kommt natürlich ein Stück weit erstmal der Historiker in mir durch, was ich auch früher immer gerne gesagt habe. So ein Leitbild idealerweise ist ja kurz und knackig, hat so 8 bis maximal 12 Sätze und die passen prima auf ein paar Marmortafeln, wie das 12-Tafel-Gesetz in der Römischen Republik. Lassen Sie es in Marmor
Zum
schlagen.
Glück hast du jetzt nicht 10 Gebote gesagt.
Nee, also es ist so halb im Scherz, aber auch nur halb. Also ich finde schon, das muss prominent sichtbar sein an der Schule. Und ich sag immer, lasst es in Marmor schlagen und stellt es ins Atrium, wo jeder dreimal am Tag dran vorbeigeht. Denn wenn man so einen Ort in der Schule hat, wo man diesen Text so präsent machen kann, dann ist der auch ein Stück weit präsent, wenn man jeden Tag dreimal dran vorbeiläuft. Aber das ist natürlich nur so ein Element. Der Witz ist ja gerade bei so einem Leitbildprozess, wie ich den eben ganz kurz ein bisschen skizziert habe, dass das ja etwas ist, was den noch nicht verschriftlichen, noch nicht an die Oberfläche geholten Konsens der Schule über ganz wesentliche pädagogische Grundsätze sichtbar macht. Das heißt, ein großer Teil des Leitbildes ist schon gelebte Realität an der Schule, die diesen Prozess auf diese Art und Weise vollzogen hat. Und ein gewisser Anteil hat visionären Charakter, sollte auch visionären Charakter haben, um so in die Zukunft gerichtet zu sein. Und das Schöne ist, man kann mit diesem Text dann im Alltag arbeiten. Also auch da spielt Partizipation, eine dialogische Schulkultur eine sehr große Rolle, um halt zu schauen, wo wird dieses Leitbild eingelöst oder wo haben wir uns davon entfernt. Manchmal stellen Schulen auch fest, wenn sie das Leitbild verschriftlicht haben und dann mit diesem Prozess fertig sind, dass bestimmte Teile des Schulalltags, die so routinemäßig irgendwie seit Jahren immer weiterlaufen, damit gar nichts zu tun haben. und stellen nicht fest, ihnen fehlt etwas, sondern stellen fest, sie tun etwas, was mit dem Leitbild gar nicht mehr übereinstimmt und können das dann auch sein lassen. Mhm. Ist ein schöner Effekt, weil das in der Regel Ressourcen freisetzt für Dinge, die in dem visionären Teil liegen. Und da kann man dann so ein bisschen als Schulgemeinschaft steuern und sich neu ausrichten.
Klingt für mich jetzt aber auch so, als wäre das etwas, was eigentlich so für jede Schulgröße gilt.
Absolut, okay. Absolut. Also das, was ich auch oft Schulleitungen gesagt habe und was ich mir jetzt selber hinter die Ohren schreiben muss, ist, überlegt euch einmal, ob ihr einen Leitbildprozess machen wollt. Denn wenn ihr ein Leitbild habt, dann habt ihr eine Art Grundgesetz und Verfassung für eure Schule. Und jedes Mitglied der Schulgemeinschaft kann bei euch an die Bürotür klopfen und sagen, guck mal hier, Leitsatz Nummer 3, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Was machen wir jetzt?
Das ist ja aber anstrengend.
Ja, aber das ist eine Anstrengung, die sich lohnt, weil man hat ja nicht umsonst diese Sätze miteinander formuliert, mit viel Aufwand und in der Regel, so habe ich es oft erlebt, mit viel Leidenschaft und Herzblut. Und wenn man dann feststellt, ja verdammt, da ist wirklich noch Luft nach oben bei dem einen oder anderen Satz, dann ergeben sich daraus eigentlich geradezu automatisch und organisch Entwicklungsaufträge und Entwicklungsvorhaben, um sich dem halt dann schulprogrammatisch auch anzunähern.
Das heißt, wenn ich das für mich jetzt zusammenfasse, so was ich gehört habe, ein bisschen plakativ vielleicht, Leitbildprozesse an wirklich großen Systemen, eigentlich Business as usual in der Leitbildentwicklung?
Ein Stück weit schon, ja. Also was natürlich, was ich gerade skizziert habe, dass man dann als Leitung sich ein Stück weit daran messen lassen muss in der Rolle der Letzt- und Gesamtverantwortung, das ist natürlich an einer großen Schule mitunter dann etwas vielfältiger, weil man mit mehr Menschen zu tun hat, ganz konkret. Und mehr konkrete einzelne Menschen vielleicht mal kommen und sagen, schau, ich glaube, hier an dieser oder jener Stelle müssen wir mal den Abgleich machen zwischen unserem Leitbild und dem, was gerade tatsächliche Schulrealität ist. Aber genau dafür ist so ein Leitbild ja dann auch gut und richtig, um sich da zu vergewissern, sind wir so, wie wir sein wollen? Und wenn an einer Stelle nicht, dann lasst uns gemeinsam gucken, wie wir uns dem annähern wollen können, wie wir eben gerne wären.
Zum Schluss, warum lohnt es sich, einen Leitbildprozess zu starten? Klammer auf, an einer großen Schule, Klammer zu.
Ja, um sich seiner selbst zu vergewissern. Das gilt für Schulen jeder Größe. Du hast das eben schon mal so mit dieser Silo-Metapher auch angesprochen. An größeren Systemen, die so eine Tendenz haben, in Untersysteme sich zu zergliedern, ist das vielleicht nochmal besonders wichtig an der Stelle, weil so ein Leitbild natürlich auch eine einheitsstiftende Funktion haben kann. Dass man vielleicht als Lehrkraft, ich nehme jetzt mal diese Rolle, besonders im MINT-Bereich unterwegs ist, im Unterricht und auch mit außerunterrichtlichem Engagement und darauf besonders fokussiert ist und selber vielleicht im Alltag den bilingualen Zweig nicht so wahrnimmt. Aber wenn beides im Leitbild aufgehoben und formuliert ist als wichtiger Grundsatz, dann kann das Leitbild eben dazu dienen, solche verschiedenen Elemente einer Schule immer wieder zusammenzuführen, zusammenzudenken. Und bei dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, kommt vielleicht irgendwann dabei raus, dass man bilinguale MINT-Kurse anbietet.
Okay. Ja, Wendel, danke dir für die Zeit. Ich fand das nochmal eine spannende Perspektive. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass du irgendwie so berichtest, ja, Partizipation und Basisdemokratie super, aber es ist halt einfach unrealistisch. Finde ich total spannend, dass du sagst, nee, es geht hier genauso und ist hier genauso wichtig. Ja. Finde ich spannend. Danke dafür.
Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.